SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe mit Gabriela Keggi. Alle zwei Jahre findet es statt, das Theaterfestival Basel. Dieses Jahr verspricht es uns unter anderem verrücktes Bildertheater und poetisches Musiktheater. Und für die Eröffnungspremiere hat man den Musiker, Komponisten, den Regisseur und Theatermann Heiner Goebbels hergeholt. Sie sitzen hier bei mir am Tisch, Heiner Goebbels. Ihre Produktion heißt When the Mountain Changed Its Clothing, wenn der Berg sein Kleid ändert. Wir reden noch darüber, was es genau auf sich hat. Lassen Sie uns zuerst vielleicht ein paar Begriffe klären. Musiktheater, wenn Sie es machen, hat sehr viel mit Musik zu tun und es hat sehr viel mit Theater und Bühne zu tun, aber es ist weit davon entfernt, Oper zu sein.
Das ist wahrscheinlich, hält es sich genau zwischen diesen beiden Genres auf. Und das hat bei mir eine Tradition, dass ich mich eigentlich mehr der gesprochenen Sprache zuwende oder sagen wir mal der Musikalität von gesprochener Sprache. Unter Umständen auch Sprachen, die man nicht versteht, weil ich immer den Eindruck habe, dass man dann gerade für die Musikalität, für Rhythmus und Sprachmelodie noch offener ist. In diesem Fall ist aber alles auf Englisch, aber es ist tatsächlich zunächst mal ungewöhnlich, dass man zu einem Musiktheaterstück mit einem Chor eingeladen wird. Das war eine Einladung von Carmina Slovenica an mich und dann doch relativ viel mit Texten arbeitet. Das hat mich aber selber überrascht, das war kein Plan. Ich habe meistens zunächst mal sowieso gar keinen Plan, wenn ich eine neue Arbeit anfange.
Es gibt aber grundsätzlich sowas wie ein Thema in Ihren Arbeiten generell, einen roten Faden, vielleicht sogar manchmal eine Geschichte, die Sie erzählen?
Es gibt selten eine Geschichte, es gibt ganz oft viele Geschichten, die nebeneinander her existieren und in denen vielleicht gerade in den Zwischenräumen zwischen diesen Geschichten sich sozusagen auch die Imagination der Zuschauer, Zuhörer entzünden kann. Es gibt keine Linearität oder keine Chronologie. Es gibt sozusagen mehrere Themen, die eigentlich die Bühne umstellen. Und diese Themen haben im weitesten Sinne alle was mit Veränderungen zu tun. Deswegen auch vielleicht der Titel, When the Mountain Changed Its Clothing. Aber die Veränderungen sind sehr unterschiedlicher Natur. Also es hat mit dem Wechsel vom Kind zum Mädchen, vom Mädchen zur Frau zu tun. Aber auch sind große Fragen damit aufgeworfen, sozusagen von Erziehung oder vom Tod, von zugleich von der rapiden Beschleunigung, mit der dieses Land, aus dem der Chor kommt, Slowenien, seit ja, gut 20 Jahren sehr viel zu tun hat, in denen die Mädchen dieses Chores hineinwachsen. Ja, es hat im Grunde damit zu tun, dass es keine vorgebliche Sicherheit gibt, sondern alles im Wandel ist. Und das wird mit verschiedenen Musiken, mit verschiedenen Chorsätzen, auch aus dem Repertoire des Chores, unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Zeiten und auch mit verschiedenen Texten sozusagen umstellt. Es gibt meistens mit meinen Stücken kein einziges Thema, sondern ein Themenbündel, von dem ich auch nicht genau weiß, wie es zusammenhängt. Und in dem ich im Grunde versuche, die Fragen, die ich zum Beispiel auch in den Chor hatte, mit dem Publikum zu teilen. Das ist vielleicht ein Charakteristikum dieser Arbeit, dass vor allen Dingen immer wieder Fragen gestellt werden. Und die Antworten, mit denen kann man sich, die dann kommen, nach meistens nach einer kurzen Pause, in der man sie vielleicht selbst versucht zu beantworten. Die Antworten, die dann kommen, mit denen kann man sich in der Regel auch nicht zufriedenstellen. Von daher ist das tatsächlich etwas, was ich am Theater auch mag, dass es uns anregt zu eigenen Antworten, zum Nachdenken, zum Erleben auch von Bildern und von Gefühlen. Und was ich am Theater eben nicht mag, ist, wenn es glaubt, Antworten geben zu können.
Räume spielen auch eine große Rolle, wo Ihre Stücke stattfinden?
Ich habe eigentlich immer, schon seit den ersten Produktionen, das hat sich aber auch so ergeben, nicht in Theatern zu arbeiten, sondern in vorher industriellen Räumen, die umgewandelt wurden, wie dem Bockenheimer Straßenbahndepot in Frankfurt oder anderen Fabrikhallen. Und von da hat es auch eine sehr logische Konsequenz, dass ich dann plötzlich eingeladen wurde, die Ruhrtriennale zu übernehmen für 3 Jahre, die ja sich gerade dadurch auszeichnet, dass es im Grunde die Räume der Industriekultur sind, die hier künstlerisch zu nutzen aufgefordert ist.
Und auch das Publikum ist eben nicht das Opern- oder Konzertpublikum. Da haben Sie auch gewisse Ansprüche oder Wünsche?
Nein, ich habe keine Ansprüche ans Publikum. Ich will auch niemanden ausschließen. Ich betrachte eigentlich diese Arbeiten, die ich mache, eher als ein Angebot, sondern auf Augenhöhe. Das Einzige, wo Sie vielleicht recht haben, ich möchte gerne, dass das Publikum mit einer Offenheit kommt, mit einer Neugierde kommt. Deswegen nehme ich auch gerne Titel, wo man sich nicht sofort vorstellen kann, was denn da auf einen zukommt.
Sie sagen, für eine starke künstlerische Erfahrung brauchen wir die Begegnung mit etwas, das wir noch nicht kennen. Ein ungesehenes Bild, ein unerhörter Klang, eine nicht für möglich gehaltene Bewegung.
Ich glaube, dass das tatsächlich sowas sein könnte wie eine Definition für eine Kunsterfahrung. Und natürlich unterscheidet sich dieser Anspruch sehr von dem, was unsere Institutionen bieten können. Also wir haben ja, wenn man an die großen Versuche denkt, ein Publikum in Abonnements zu binden an Opernhäuser, an Stadttheater, dann hat das doch sehr viel, und das, davon sprechen die Intendanten dann auch oft sehr offen, sehr viel mit Vertrautheit zu tun, mit dem Wiedererkennen, dem Wiedersehen eines Schauspielers in einer anderen Rolle oder einem Wiedererleben einer neuen Arbeit desselben Regisseurs, oder man sitzt möglicherweise sogar im Abonnement neben denselben Nachbarn über Jahre hinweg. Das ist eigentlich fast das Gegenteil von Kunst. Denn ich glaube tatsächlich, dass wir dann in einer besonderen Weise auch auf eine kreative Weise Offenheit erleben, künstlerische Offenheit erleben, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, wofür uns eben die Begriffe ausgehen, wo wir auch Schwierigkeiten haben, das möglicherweise einzuordnen und das zu definieren. Was für die bildende Kunst gilt, nämlich, dass sie sich auch dem Verstehen entzieht und gerade dadurch ihre Attraktivität ausmacht, das muss eigentlich auch fürs Theater gelten.
John Cage dreht es noch ein bisschen weiter mit der Erfahrung. Bei ihm soll sie so neu sein, als ob man sich im Wald verirrt hätte. Also es darf auch ein bisschen gefährlich sein oder jedenfalls Herzklopfen verursachen.
Ja, ich liebe dieses Zitat sehr, weil es einfach auch die Haltung des Künstlers mal anders beschreibt, weil er sagt ja, man solle eben solche Erfahrungen ermöglichen und eben nicht den Eindruck haben, man müsse die Welt dem Zuschauern erklären und erläutern, sondern eher sie einladen zu einer Reise in ein neues Land.
Sie haben es schon angedeutet, eigentlich bei jeder Produktion fangen Sie beim Punkt Null an oder mit dem leeren Blatt?
Nicht ganz, weil ich meistens reagiere auf eine Einladung. Wegen einer Einladung vom Ensemble Modern, mit denen ein Stück zu machen, oder mit dem Hilliard Ensemble, die mich eingeladen haben, eine Arbeit zu machen. Oder dann eben die Einladung von Carmina Slovenica, beziehungsweise von Carmina Silec, die den Chor leitet seit vielen Jahren. Und wo ich mich aber wahnsinnig gefreut habe, spätestens nach den ersten Probenbesuchen, weil es ist ein so toller Chor, der selbst schon seit vielen Jahren eben an den Grenzen der Genres arbeitet.
Die nennen das Vocal Theater, was sie machen?
Nennen das Vocal Theater. Wir haben da sehr viel mit Choreografie zu tun. Es ist eben auch eine sehr bildstarke Produktion, die Carmina Silec selbst immer inszeniert hat. Und da bin ich auf einen Korpus gestoßen, der so voller Möglichkeiten und musikalischer Kompetenz war, dass es wirklich ein großes Vergnügen war, mit denen ein neues Projekt zu erarbeiten.
Wie ging das dann weiter in der Zusammenarbeit?
Ich fange generell so an, dass ich zum sehr frühen Zeitpunkt erste Workshops mache mit den Performern. Und dabei haben wir dann bereits begonnen, sehr viele musikalische Dinge auszutesten. Aber auch, ich habe die Mädchen eingeladen, selbst Geschichten zu erzählen, sich sozusagen ein Stofftier zu nehmen aus ihrer Kindheit und anzufangen, Geschichten zu erzählen. Und dass all die Themen, die eigentlich in diesen spontanen und hochvirtuose, übrigens auf einem großen sprachlichen, englischen Niveau auch, die ich da gehört habe, all diese Geschichten haben letztlich die Themen berührt, für die ich dann später andere, ältere Texte genommen habe, von Jean-Jacques Rousseau, von Adalbert Stifter, von Marlene Haushofer, von Gertrud Stein, um sozusagen jetzt kein dokumentarisches Theater zu machen, sondern um wieder eine Fremdheit zu bekommen zwischen dem, die diese Texte sagen und dem, was die Texte ausstrahlen. Weil ich glaube, diese Distanz ist mir immer sehr wichtig in meinen Arbeiten. Ich möchte nicht, dass das Theater der Aktualität hinterherläuft, sondern umgekehrt, dass das Publikum im Theater eigentlich selbst eine Entdeckung machen kann, wie etwas möglicherweise sehr Altes plötzlich uns ganz stark berührt.
Haben Sie irgendein Zettelkastenprinzip oder wie sammeln Sie Ihre Texte? Wie wissen Sie, da finde ich vielleicht was bei Rousseau, da ist was bei Gertrude Stein?
Es gibt natürlich Autoren, bei denen ich schon was vermute. Die meisten Texte, die Sie jetzt hören in diesem Stück, die kannte ich vorher nicht. Aber ich bin bei den Autoren fündig geworden, mit dem Verdacht, dass da was wäre. Mit einer Ausnahme, das waren Texte von Alain-Robbe Grier. Die waren sozusagen in meinem inneren Zettelkasten tief vergraben. Mit denen habe ich schon mal gearbeitet, Mitte der 90er Jahre, also vor 20 Jahren. Damals habe ich auch Robbe Grier kennenlernen können. Wir waren auch befreundet. Er hat viele Stücke von mir gesehen. Ich habe versucht, alles zu lesen, was es von ihm gibt. Und es gab ein sehr schönes Feedback zwischen seiner Arbeit und meiner Arbeit. Das waren Texte, die habe ich 1995 in einem Stück genutzt, was Die Wiederholung heißt. Und damit endet dieses Stück Die Wiederholung. Und mit diesen Texten beginnt jetzt When the Mountain.
Das ist die Frage, wovon träumen Mädchen? Und die Antwort ist?
Die Antwort ist vom Messer und vom Blut. Und damit ist ein ganzer Block von Texten eigentlich aufgerufen bei Robbe Grier, in dem die Mädchen eben als nicht zu unterschätzende, gefährliche Figuren auftauchen. Und so habe ich auch die Mädels des Chors kennengelernt. Man darf die überhaupt nicht unterschätzen, auch wenn sie zu einer fantastischen chorischen Disziplin fähig sind. Haben die schon auch über den Chor, der ja sehr berühmt ist, haben die vieles in der Welt kennengelernt und können das eben auch in die Arbeit mit einbringen.
Wir hören diesen Anfang in einem kurzen Ausschnitt. Den haben wir vom Steirischen Herbst zur Verfügung gestellt bekommen.
What do little girls dream about?
Knives and blood.
How old are you?
4. Über die Produktion, die hier beim Theaterfestival Basel gezeigt wird, When the Mountain Changed Its Clothing. Anna Goebbels, Sie haben sie inszeniert mit dem Chor aus Slowenien, mit dem Mädchenchor Carmina Slovenica. Haben Sie schon mal mit 40 Mädchen und ganz jungen Frauen gearbeitet?
Nein, es war aber natürlich aber auch ein Bedürfnis, nachdem ich gerade mit 4 älteren britischen Gentlemen gearbeitet habe.
Das waren die Hilliards.
Das war das Hilliard-Ensemble. Habe ich gedacht, jetzt muss mal was anderes kommen.
Ging das manchmal nicht zu und her wie in einem Hühnerhof? Und das meine ich jetzt aber durchaus liebevoll mit Kichern und
Überhaupt nicht. Die sind wirklich wahnsinnig professionell, die Mädels in der Arbeit. Es war eine ganz fantastische Kollaboration.
Es geht ums Erwachsenwerden da drin. Man verlässt etwas, aber man hat auch eine gewisse Vorfreude, eine Neugierde, was da kommt. Sie haben auch gesagt, eben nicht zu unterschätzen, was junge Mädchen auch sonst so denken oder vielleicht sogar tun möchten. Sie haben also Gedanken und Sätze von diesen Mädchen gesammelt. Gab es dann rückwirkend auch Fragen von den Mädchen zu dem, was sie da machen? Zu diesen Texten zum Beispiel, die sie schlussendlich gesucht haben?
Es gab immer mal wieder sozusagen auch Gespräche, wo ich versucht habe zu erläutern, wonach ich suche und woran wir arbeiten. Aber das ist in dem Prozess tatsächlich auch durchaus für mich nicht einfach. Und ich glaube, das haben die Mädchen auch gespürt, weil ich versuche ja etwas rauszukriegen, was ich vorher nicht kenne. Das Unbewusste auch bei der Textauswahl spielt eine große Rolle. Und ich glaube, wenn ich genau sagen könnte, ich mache diese Szene aus jenem Grund, diesem Bild und mit jener Musik, dann würde ich es schon nicht mehr machen. Also es muss eine Spannung da sein zwischen dem, was vielleicht gesprochen und was gesungen wird oder dem, was gesehen und was gehört wird. Und in dieser Spannung vermute ich noch ein Potenzial, das ich aber selbst weder beschreiben kann noch beschreiben will. Ich glaube, das haben die Mädchen auch gespürt. Und ich habe das nur darüber auch kennengelernt, dass ich dann, als wir das Stück mal in Maribor aufgeführt haben, wo viele Eltern der Mädchen natürlich dabei waren, dass mir viele Eltern hinterher gesagt haben, wir hatten überhaupt keine Ahnung, woran die da arbeiten. Wir wussten nicht, dass unsere Tochter hier so eine große Sprechrolle hat. Die hat nichts erzählt und ich habe das irgendwie als ein Kompliment genommen.
Und wenn das ein Chor mit 40 Jungs gewesen wäre, wäre da was total anderes dabei rausgekommen?
Da wäre bestimmt was total anderes bei rausgekommen. Ich weiß jetzt noch nicht was.
Und die Tatsache, dass Sie ein Mann sind und diese Mädchen 40 Jahre jünger als Sie, das gab keine schiefe Ebene?
Nein, wir haben ja eine sehr professionelle Arbeitsweise. Die Mädchen sind gewohnt, auch mit Komponisten zu arbeiten und mit, auch wie Carmina Sieletsch mit denen als Regisseurin arbeitet. Das war von Anfang an eigentlich, ging es darum, dass wir eigenen, deswegen habe ich vielleicht auch diese eigenen dokumentarischen Texte nicht weiterverfolgt, weil es ging mir darum, dass wir etwas Drittes herstellen. Etwas, was für die Mädchen genauso fremd sich nochmal darstellt wie für mich. Und das ist vielleicht auch der Zauber, den diese Arbeit dann letztlich ausstrahlt. Dass wir beide Beteiligten, der Chor und auch ich, nicht etwas gemacht haben, von dem wir, es ging uns nicht darum, irgendeine Mitteilung zu machen. Es ging eher darum, etwas auszudrücken, für das wir selbst auch keine anderen Mittel haben, als dieses komplizierte Gefüge aus Licht und Bildern, aus Bewegungen und Texten, die aber so vergnüglich anzuschauen sind.
Also es gibt ganz viel Material, dann kommt die Musik dazu, dann irgendwann kommt noch die Choreografie dazu. Das heißt, Ihre Arbeit als Komponist, also Komponere, sozusagen das Zusammenfügen der einzelnen Teile hat dann eigentlich erst da angefangen.
Ich habe auch für diese Arbeit relativ wenig komponiert selbst. Ich habe vor allen Dingen auch zurückgegriffen auf Kompositionen von Brahms, von Schönberg, von anderen Komponisten und zeitgenössischen Komponisten, auch von Popmusik, die ich eingebaut habe. Aber es ist tatsächlich so, dass ich den Begriff des Komponierens so begreife, dass es mir um eine Polyphonie von den Theatermitteln geht. Eine Polyphonie, in der eben das Licht eine Stimme hat und die Bilder von Klaus Grünberg, die Kostüme von Florence von Gerkern, eine ganz eigene, wichtige Sprache hier sprechen und die Mädchen mit ihren Chören und ihren Texten. Und das Gefüge aus diesen verschiedenen Theatermitteln in eine Komposition zu bringen, die ja vielleicht auch den Blick von vielen Zuschauern auf eine sehr individuelle Weise möglich macht, wie eine Fuge von Bach das tun würde in ihrer Polyphonie. Das ist vor allen Dingen, glaube ich, meine Arbeit gewesen.
Das Tolle dran ist, also es gibt kurze Ausschnitte, die man im Netz anschauen kann, das Tolle dran ist, neben der Schönheit oder der Stärke, der Größe der Bilder, es ist von einer unglaublichen Präzision. Und dann denkt man, die mussten so viel arbeiten. Nun weiß ich, Drill ist ja ihre Sache nicht.
Ach, ich muss auch manchmal viel arbeiten. Und ich bin auch sehr genau in meiner Arbeit. Also der Entstehungsprozess von solchen Arbeiten ist sehr spielerisch. Da ist alles möglich. Können auch alle Beteiligten, sowohl die Choristen als auch der Tontechniker, Tonsounddesigner, Lichtdesigner, Kostümbildnerin, da arbeiten wir alle permanent sozusagen erfinderisch und auch mit offenem Ausgang. Das ist eine sehr angenehme und kreative Laborphase, wenn es auf das, auch mit dem Choreografen, der uns noch geholfen hat, wenn es dann auf das Resultat zugeht, dann werden wir alle sehr genau, aber die Mädchen haben uns in der Genauigkeit meistens übertroffen.
Unglaublich. Ja, und am Ende ist dann also sozusagen vor der Premiere im besten Fall eine Partitur oder ein detailliertes Regiebuch oder was bleibt, also bevor es auf die Bühne kommt?
Also Partitur gibt es, glaube ich, gar nicht. Das ist sozusagen im kollektiven Gedächtnis aller Beteiligten enthalten. Es gibt ein Libretto und da sind vielleicht auch ein paar Angaben drin. Und jeder der Mitwirkenden hat sozusagen seine eigene Art diese Gesamtkomposition aufzuschreiben. Der Toningenieur eine andere als der Lichttechniker oder die Betreuerin auf der Kostümebene, die hat wieder völlig andere Perspektiven darauf. Und das ist eigentlich das Schöne, auch für einen Theatermacher, ist, wenn er selbst gar nicht weiß, wie das alles immer zustande kommt, aber es funktioniert.
Es gibt neben ganz vieler Präzision gemeinsame Einsätze, gemeinsame Pausen, niemand zeigt eigentlich, wie es geht. Gibt es auch Momente, die sind, glaube ich, nicht genau festgelegt. Die sind jeden Abend anders und werden bestimmt von denen, die auf der Bühne sind. Richtig?
Ja, es gibt sozusagen so schwarmorientierte Choreografien am Anfang des Stückes, von denen wir nie genau wissen, wie sie ablaufen, auch die Mädchen nicht. Und manchmal verabreden sie sich vorher. Aber da geht es mir auch gerade um die Unschärfe, weil ich glaube, auch die Präzision überrascht erst im Unterschied zu der improvisierten Unschärfe, die bestimmte andere Szenen auch haben müssen.
Sie mögen aber eigentlich auch ganz gern große Bilder, technische Installationen, wenn ich jetzt Ihre jüngste Produktion erwähnen darf, von der Ruhrtriennale, die Sie eben zurzeit noch leiten. Da kommen mal 100 Schafe auf die Bühne. Das Ganze findet in einer Industriehalle von 130 Metern statt. Und drei Zeppeline schweben auch noch durch den Raum. Jetzt hier in dieser Produktion ist das alles weg.
Ja, aber auch hier gibt es einen hohen Anteil von Technik, aber der wird komplett von den Mädchen alleine bewältigt. Die bauen ihre eigene Bühne, die hängen ihr eigenes Licht.
Das ist Teil der Produktion.
Das ist Teil des Stückes und das ist absolut erstaunlich, wie auch das plötzlich aus dem Nichts eine kleine Studiobühne nochmal in einem großen Theaterraum entsteht.
Die Produktion ist 2 Jahre alt, sie reist sehr viel, muss sich mit unterschiedlichen Räumen auch immer wieder auseinandersetzen und auch mit unterschiedlicher Publika. Meine Frage ist, auf diese Frage des Älterwerdens, des Erwachsenenwerdens, reagieren da die Nationen anders oder die Leute anders in anderen Ländern und Städten?
Ja, ganz bestimmt. Sie reagieren auch auf bestimmte theatrale Mittel anders. Also es gibt zum Beispiel eine Szene da drin, in der nach großem chaotischem Lärm plötzlich eine drei Schweigeminuten gibt, in denen die Mädchen den Blick umdrehen und das Publikum in Augenschein nehmen. Das gibt durchaus dann Verlegenheiten beim Publikum, wenn das passiert. Und es gibt immer wieder eine andere Akustik in den Räumen, es gibt eine andere Ästhetik, in der dieses Bühnenbild dann aufgebaut wird. Aber die Offenheit, die diese Konstruktion dieses Stückes dafür hat, die lässt das zu und davon lebt das Stück sogar, dass es jedes Mal uns auch wieder anders entgegenschallt oder die Architektur eines Raums sichtbar macht. Vielleicht stärker als andere Stücke, die versuchen, in einem Raum ein festes Dekor zu errichten und etwas eine andere Realität zu repräsentieren oder so zu tun, als wären wir woanders. Wir tun das nicht, sondern wir nehmen immer den Raum an, in dem wir aufführen. Suchen wir natürlich vorher auch mit aus. Das kann man nicht in jedem Theaterraum machen. Aber durch die Offenheit, die das Stück hat, sowohl in Richtung Bühne als auch in Richtung Publikum, war das bisher immer eine sehr kreative Konfrontation. Wir fliegen jetzt nach Australien und zeigen das im Melbourne International Festival und da wird es wieder anders aussehen.
Die Mädchen werden aber auch älter. Also da gibt es welche, die gehen weg, nehme ich an. Der Chor ist bis 20, glaube ich, so ist es definiert. Dann werden die einfach eingearbeitet und Schluss aus.
Ja, es sind auch dieses Mal wieder neue Mädchen dabei, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ich gehe jetzt gleich runter zur Probe und freue mich schon drauf, sie zu begrüßen.
Meine letzte Frage, Herr Goebbels. Können Sie sich erinnern an die Zeit, als Sie ein Knabe waren und irgendwann mal ins Erwachsenenalter kamen? War das für Sie eine angenehme Zeit?
Ach, da gab es sicher sehr viel Angenehmes dabei. Da gab es auch viel Unsicherheiten, bis man dann zu seiner eigenen Identität findet. Das hatte dann bei mir wahrscheinlich eher damit zu tun, auch zu entdecken, dass ich das annehme, wie wichtig die Musik für mich ist. Das spielt eine große Rolle dabei. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es auch für die Mädchen eine große Rolle spielt. Zu wissen, so einen wichtigen Part in einem derart kompetent besetzten Chor zu haben, das bestimmt ein wichtiger Track, auf dem die ihre Identität besetzen. Und das Spannende, glaube ich, daran für die und das Attraktive daran ist auch, dass das eben eine Institution ist, dieser Chor, der außerhalb von Schule und außerhalb vom Elternhaus agiert. Das heißt, es ist nicht ein Chor wie ein Thomana-Chor oder so, der sozusagen mit dem Schulsystem dann verbunden wird, sondern es ist tatsächlich ein dritter Ort, an dem die Mädchen ihre Identität finden können und das noch verbunden mit Reisen und künstlerischen Erfahrungen stelle ich mir das ganz schön vor.
Hätte uns allen auch gut getan, denke ich.
Nicht genau.
zu diesem Chor zu gehören, zu singen, zu performen, gemeinsam zu reisen, gemeinsam zu arbeiten, aber auch gemeinsam Erfolg zu haben. Das sei, meint Hannah Goebbels, wohl ein wichtiger Track, auf dem die Mädchen ihre Identität besetzen. Dann fragen wir doch zum Schluss die Mädchen, respektive Eva, eine junge Frau, bald 20, seit 7 oder 8 Jahren dabei und heute studiert sie Musik. Was bedeutet ihr der Chor? Alles, sagt sie. Ich wuchs auf in diesem Chor und er machte aus mir die Person, die ich heute bin.
Then with getting older and, you know, growing up in the choir, it actually made me the person that I am today. So it was a very, very big part and still is of my life. And I don't know, it always will be something that that means everything to me, actually.
Der slowenische Mädchenchor Carmina Slovenica singt und spricht und bewegt sich, kurz macht Vocal Theatre, wie es die Dirigentin Carmina Schiles nennt. Und das Stück, das der Komponist und Theatermann Hannah Goebbels für sie zusammengestellt hat, zum Thema Erwachsenwerden, heißt «When the Mountain Changed Its Clothing». Damit wird heute und morgen Abend das Theaterfestival in Basel eröffnet. Die Vorstellungen sind in der Kaserne. Und das war Reflexe. Heute von Gabriela Keggi.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.